Hallo und herzlich willkommen zur Folge 68 des VR-Podcast. Ich darf euch recht herzlich begrüßen und mal wieder in der Ferne auch den lieben Nanni. Hallo.
Ja, auch hallo von mir an unsere lieben Zuhörer.
Wir haben natürlich trotz der Entfernung keine Mühen gescheut und ein paar Informationen rausgesucht, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und ja, möchtest du anfangen?
Ja, zumindest möchte ich was in den Ring werfen. Demnächst auf Smartphone Konsolengrafiken erleben. In AR, in Augmented Reality.
Ja, das klingt ja interessant, ne? Haben wir ja bisher so noch nicht erleben können. Ich meine, Konsolengrafik ist natürlich nicht, ist noch keine PC-Grafik, aber
wäre
schon mal ein großer Sprung. Und das Ganze soll funktionieren ohne eine bessere Smartphone-Hardware.
Richtig, genau. Und verantwortlich dafür ist ein, wie bezeichnen Sie es, eine neue, jetzt habe ich mich verhaspelt, eine neue Berechnung der, ja, wie heißt es denn verdammt nochmal? Ich stehe gerade auf
der Grafik.
Ja, natürlich der Grafik, aber die hatten das doch so schön begrifflich bezeichnet, aber ich komme nicht ganz drauf, wie es jetzt heißt, aber denke ich, ist auch nicht so
okay. Richtig. Ich weiß nicht, was du meinst. Echtzeit-Shading.
Genau, heißt das es. Wort habe ich gesucht. Ach, steht in der okay. Überschrift. Ich sehe es gerade.
Ja, wie heißt es denn? OctoSense.
Richtig, genau.
Heißt dieses Projekt oder diese Shading-Technik.
Ja, interessant dabei ist ja schon. Ja, ich meine, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich meine, wir müssen ja abwarten, ob das jetzt tatsächlich kommt und wir es dann in Kürze oder in mittlerer Entfernung dann auch tatsächlich die Ergebnisse genießen dürfen. Was den Entwicklern ja noch wichtig war, dass das System kompatibel sein soll halt. Sie sprechen von kompatibel mit Windows, Android und iOS. Und auch die derzeit aktuellen VR bzw. Augmented Reality Engines wie Unity und Unreal sollen ja relativ leicht mit diesem Feature zurechtkommen. Das war wohl ganz wichtig, dass man bestehende Anwendungen und dann auch natürlich zukünftige Anwendungen ohne viel Aufwand den Programmierern bzw. den Entwicklern für Apps an die Hand gibt, ein Tool an die Hand gibt, was dann diese grafische Verbesserung halt bewirken soll.
Ja.
Ich meine, wir kommen da ja heute nochmal drauf zu sprechen bei einer nochmal weiteren Info, aber das ist ja genau, dass wir sagen, es ist ja nicht so, dass die Hardware nur sicherlich leistungsmäßig zunehmen wird und muss, sondern auch ja eine Vielzahl von Ideen, die wir in den Vergangenheiten ja schon vor, in der Vergangenheit schon vorgestellt haben, ja zu immer besseren Eindrücken im AR- und VR-Bereich führen wird. Ist dir denn klar geworden, warum bei diesem Artikel es ausgerechnet um Augmented Reality ging? Das habe ich jetzt so nicht ganz verstanden, weil letztendlich sehe ich da jetzt keinen Unterschied bei der Beschreibung, warum das nicht auch für VR einen grafischen Vorteil bei den mobilen Plattformen bringen soll.
Ja gut, aber wahrscheinlich ist das einfach, keine Ahnung, ist OctoSense einfach auf Augmented Reality beschränkt. Und Mixed Reality.
Das ist möglich, dass sie natürlich in dem Bereich zurzeit am entwickeln sind. Das kann natürlich durchaus sein.
Ja. Ich finde es sehr interessant, dass tatsächlich jetzt auch im Zuge von VR-Weiterentwicklung tatsächlich auch häufig in diese Richtung entwickelt wird, was man sonst früher gar nicht so mitgekriegt hat. Da wurde dann mehr so neue Hardware entwickelt und aufgrund dessen, dass die VR dann doch so hardwarehungrig ist und man aber ja die Leute nicht alle dazu überreden kann, sich neue Hardware zu kaufen ständig, wird jetzt endlich mal auch in die andere Richtung entwickelt. So gefühlt irgendwie, dass die Hardware eben nicht mehr oder die Software nicht mehr so hardwarehungrig ist und trotzdem ein besseres Ergebnis erzielt am Bildschirm.
Ja gut, hardwaremäßig.
Da haben wir ja schon ein paar Sachen vorgestellt, die in eine ähnliche Richtung gehen.
Ja, so richtig verraten, wie die das jetzt hier machen, tun sie es ja gar nicht hier bei OctoSense. Wir haben ja schon von Eye-Tracking und so weiter gesprochen, dass praktisch die Kamera beziehungsweise das System merkt, in welche Richtung man schaut und eigentlich dann dieser Bereich nur intensiver berechnet wird und die Randbereiche, die man dann eh nicht scharf wahrnimmt, ja dann nur mit minderer Qualität aufbereitet werden. Was jetzt hier hinter steckt, das wird, oder die lassen sie gar nicht so raus, die Infos. Zumindest in dem Artikel, den ich jetzt hier zugelesen habe. Aber letztendlich fände ich es interessant, wenn das dazu führt, dass die Grafik bei mobilen Anwendungen, was ja meiner Meinung nach noch für die breite Masse definitiv die Zukunft sein wird in VR beziehungsweise AR, die mobilen Geräte halt, ist sowas natürlich schon wichtig.
Ja.
Sie schreiben sogar, dass 3D-Anwendungen weniger Leistung verbrauchen wie zurzeit aktuelle 3D-Spiele auf Handys. Aber gut, okay, das wird sich dann, denke ich, erst zeigen, wenn dann die ersten Programme am Markt sind. Ja, ich hatte dich gerade unterbrochen. Genau. Du wolltest von einer nächsten...
Ich wollte von einer nächsten... genau. Oculus arbeitet auch an einer, ja, an einer Verbesserung der Performance und hat eine neue Rendertechnik entwickelt, die im Prinzip den Grafikprozessor entlasten soll und dadurch eine Verbesserung der Grafik bewirkt. Und zwar soll die GPU bis zu 20% sogar entlastet werden. Das Ganze funktioniert so wohl, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, dass gemeinsame Pixel oder wie auch immer Objekte, die im linken und im rechten Bild vorkommen, ist das richtig? Dass richtig, die irgendwie dann nicht erneut berechnet werden müssen, also nicht für beide Augen getrennt berechnet werden, sondern tatsächlich nur einmal berechnet werden müssen.
Das ist genau der entscheidende Faktor. Letztendlich reden wir ja von einer Art Komprimierung, wie wir es ja auch bei, sag ich mal, einem ganz simplen MPEG oder so haben, dass man versucht halt die Datenmenge, die aufbereitet werden muss, zu reduzieren. Und das Gleiche hier versucht man halt, die zu berechnenden Daten zu reduzieren. Und wie du es gerade schon sagst, da bis auf wenige Unterschiede ja doch eigentlich das linke und rechte Bild gleich sind, hat man sich gedacht, dass man doch, dass sich diesen Eindruck auch zunutze machen kann und so doch einen Großteil des Bildes oder zumindest einen nennenswerten Teil des Bildes nicht für beide Augen extra aufbereiten muss. Natürlich kämpfte man dort dann auch mit Schwierigkeiten, wie es auch man ja bei normalen MPEG kennt, Artefaktbildung und solche Sachen. Und da ist man dann wohl, es wird gesagt, dass sie dran arbeiten oder auch Lösungen gefunden haben. Und ich bin mal gespannt. Das sind ja so die Dinge, die man immer wieder kennt, wenn ich eine vorgegebene Hardware habe, die jetzt nun mal die Brille ist. Und auch die Computer, die jetzt erstmal dabei sind. Ich sag mal, jeder, der sich jetzt eine Oculus Rift angeschafft hat, und was weiß ich, eine GeForce GTX 1080 oder sich dazu geholt hat, dann ist es überhaupt eine GeForce oder eine Raiden, ich weiß es nicht, egal. Die werden sich ja nicht in einem halben Jahr eine neue Grafikkarte holen, also muss man jetzt auch mal an der anderen Schraube drehen, wie du das eben schon sagtest. So ähnlich wie es ja auch wir als Konsolengamer ja schon über viele, viele Jahre kennen, dass man, wenn man Konsolengeneration hinaus die Spiele betrachtet, werden sie ja dann deutlich immer besser, obwohl sich an der Hardware ja nichts mehr ändert. Und letztendlich sind wir jetzt hier auch bei diesem Punkt. dass wir nicht einfach nur auf die nächste Grafikkarte warten, damit dann das nächste Spiel besser aussieht, sondern jetzt auch mal neue Techniken entwickelt werden, die, denke ich, sehr, sehr sinnvoll sind. Was jetzt nur natürlich 20% bedeuten, ob das tatsächlich ein persönlicher Eindruck ist, 20% besser, oder ob es dann tatsächlich nur 20% mehr Pixel oder was weiß ich sind, was dann zu einem geringeren subjektiven Verbesserung führt, das ist ja auch erstmal egal. Hauptsache, es geht in diese Richtung.
Ja.
Auch hier wiederum genau. Ganz wichtig, wie bei uns im ersten, bei unserer ersten Info, das sind ja alles Tools, die praktisch auf die zurückgegriffen werden sollen, wie die Grafik-Engine. Auch hier wird wieder die Grafik-Engine Unreal und jetzt habe ich schon wieder verschoben, das gibt's ja nicht heute, was ist denn los? und die Unity Engine angesprochen, auch das praktisch dieses Shading Tool soll praktisch nachträglich eingebunden werden, und hier war es das sogar so, dass man es ein- und ausschalten kann, je nachdem, ob es was bringt oder nicht. So war es doch irgendwo in einem Artikel beschrieben. Also das heißt, es ist praktisch ein Add-on, der oben aufsitzt.
Ja, okay.
Naja, jedenfalls denke ich. Ja,
genau, richtig, hier steht's.
Ist das ja. Sicherlich eine ganz interessante Sache. Wobei, ich bin schon ein bisschen neugierig, was du zu unserer dritten Info sagst, weil die Sache finde ich natürlich auch hyper interessant. Da sind wir zwar noch im Versuchsstadium, wenn ich das richtig verstanden habe. Je weiter man sich da eingearbeitet hatte in das Thema, desto skurriler wurde es ja ein bisschen, aber ist ja schon krass, was man da so hört. Und zwar hast du eine Info gefunden, da geht es um neue ultradünne Linsen. Wie spricht man das eigentlich aus? Fresnel-Linsen, oder? Oder
Fresnel. Keine Ahnung.
Also ich meine, ich hätte mal gehört, dass...
Ich kann ja nicht sagen, was das für eine Sprache ist.
Und zwar geht es ja um die Linsen, die jeder praktisch vor seinem, inklusive quasi dem Cardboard, ja vor seiner Nase sitzen hat, was diesen Eindruck der 110, 120 Grad Sichtfeld, die wir zurzeit haben, einem dann praktisch beschert. Das heißt also, auf engem Raum wird ein kleines Display so aufgezogen fürs Auge, dass man da diesen Eindruck hat, halt so ein großes Sichtfeld zu haben. Ja, und die Hersteller oder die Entwickler von
Virality, ja, irgendwie so.
Haben es tatsächlich geschafft, jetzt nochmal die Sichtweite auf 150 Grad zu erhöhen und dadurch aber die Linse noch dünner zu machen. Nicht dadurch, sondern dabei noch die Linse noch dünner zu machen. Und die Dicke der Linse hat ja einen direkten Einfluss darauf, wie weit das Display von der Linse respektive von den Augen entfernt sitzen können. Und die sprechen jetzt tatsächlich von Headsets, von Dimensionen wie Skibrillen.
Ja, das wäre mal ein Fortschritt auf jeden Fall.
Ja, also definitiv.
Dass sie die 150 Grad beibehalten? Stand das irgendwo?
Nein, sie haben nur gesagt, dass sie da auch
am Entwickeln sind. Es gibt ja aktuell eine Brille von Virality, die dieses Sichtfeld von 150 Grad schon hat.
Richtig, genau. Sie hatten gesagt, sie...
Die man auch kaufen kann, genau.
Es hieß halt, dass sie jetzt erstmal Wert auf diese Verkleinerung gelegt haben. Wenn man es jetzt hier sieht, nicht so sehr auf das Sichtfeld, sondern auf die Dicke der Linse. Werden sie dünner, lässt sich der Abstand der Linsen vom Display verringern. Das war ja das gerade, was ich gerade sagte. Und sie haben natürlich aber direkt auch schon natürlich die Probleme aufgezeigt. Je dichter ich natürlich dann wieder das Display an der Linse respektive am Auge habe, desto hochauflösender müssen auch wieder die Bildschirme werden oder die Displays. Und desto leistungsfähiger natürlich auch der Content, der dahinter steht. Also es ist immer ein ständiges Geben und Nehmen und Zerren, so würde ich es mal formulieren. Ja, also diese 150 Grad, unser System, die VR, das VR-Headset, wie viel Grad hatte es? Hast du es gerade auswendig? 110 oder?
Ich glaube 110, ja.
110, 120 hat, glaube ich, die Oculus, wenn mich nicht alles irrt. Insofern ist 150 natürlich schon toll. Wenn es dann nachher nicht bei 150 bleibt, ist ja auch nicht so wichtig. Aber allein vom Tragekomfort her, glaube ich, wäre das sehr, sehr wichtig, wenn der Abstand sich reduzieren würde, um einfach die Balance besser hinzubekommen. Mhm. Vom Gefühl her.
Meinst du damit du nicht nach vorne überkippst demnächst?
Ja, nein, aber ich könnte mir schon vorstellen, es darf noch etwas bequemer werden. Was mich bei der News so ein bisschen irritiert hat, ist, das ist ja, wir reden ja jetzt hier über diese Brille, die man ja kaufen kann für 50 bis 70 Dollar mit diesem mit dem 150 Grad Display, also dem ursprünglich oder der ersten Entwicklung. Benutze ich da die ganz normalen Cardboards-Apps oder wie läuft das? Das weißt du jetzt wahrscheinlich auch nicht, oder?
Also bei dem Wear Reality Sky Headset oder was?
Ja, weil die Darstellung, ich kann ja am Rand nicht mal was haben, was bei 150 Grad ist und bei der normalen Cardboard oder bei Samsung Gear nur bei 120 Grad oder 110 Grad liegt.
Tja, ist eine gute Frage, ob das die gleichen Apps sind. Also ja. müsste eigentlich, vielleicht wird auch einfach nur der Eindruck so ein bisschen erweckt. Ich meine, ich hätte auch mal irgendwo gelesen, dass natürlich die Randbereiche extrem verzerrt dargestellt werden.
Okay.
Aber das kann ich dir jetzt nicht sagen, ob das andere Apps dann sind. Würde ja eigentlich Sinn machen. Andererseits...
Oder anders aufbereitet zumindest.
Hätte man wahrscheinlich dann weniger Content für diese Brille. Ja, oder anders aufbereitet. Vielleicht kann man ja als App-Entwickler auch, ähnlich wie das bei PC-Spielen oder so ist, auch unterschiedliche Auflösungen oder Seitenbildverhältnisse, keine Ahnung, angeben. Ich meine,
letztendlich musst du bei der Cardboard ja auch scannen.
Ja, richtig. Du musst ja natürlich mit der Cardboard-App prinzipiell deinen Cardboard einscannen. Wahrscheinlich wird sich daraufhin dann auch das Sichtfeld der App verändern. Das könnte ich mir vorstellen. Ja.
Ja, aber wie gesagt, alles, was dazu beiträgt, dass die Dinger bequemer, komfortabler werden, finde ich toll.
Ja, solange das Headset dann weiterhin geschlossen ist, ne? Also das, was hier mit Reality Sky, was sie da gemacht haben, das ist natürlich irgendwie blödsinnig, wenn da an der Seite Licht reinkommt.
Ja, das ist richtig. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Das stimmt. Das
war ja auch, glaube ich, ein großer Kritikpunkt.
Ja, da hat man sich am Anfang wahrscheinlich noch nicht so die Gedanken drum gemacht, aber gut.
Ja. Apropos. Wahrscheinlich kommt daher dann auch der große Sichtbereich, dass du einfach links und rechts rausgucken kannst in die echte Welt.
Das nennen die dann Augmented Reality, okay.
Nee, das ist dann Mixed Reality.
Genau, richtig. Nahtlos geht's in die reelle. So ähnlich hier wie bei den Philips Ambilight-Fernsehern, genau.
Genau so ist das wahrscheinlich.
Ja, ich hatte gerade die super Überleitung zu deiner nächsten Info.
Ja, die habe ich kaputt gemacht, ich habe es gemerkt.
Macht aber auch nicht. Weil du hast wieder ein etwas Schönes gefunden. Wir hatten ja, ich glaube, in der letzten Woche war es doch schon, wo wir gesagt haben, dass die Leute den Stecker gezogen haben, als die KI zu schnell wurde.
Ja.
Da hast du wieder was Neues gefunden.
Genau das habe ich jetzt auch wieder gefühlt beim Lesen dieser Informationen. Habe ich, ja, so langsam, ich weiß nicht, ob die Menschheit nicht gelernt hat aus dem, was wir aus den Filmen...
Aus den Terminator-Filmen gelernt hat, sehr schön. Ja,
aber warum man weiterhin... Genau. Aber dass man weiterhin in diese Richtung entwickelt und die Maschinen unbedingt noch intelligenter machen muss und sie demnächst ja selbstlernend sein müssen. Keine Ahnung, warum das so sein soll. Auf jeden Fall forscht. Ja, natürlich. Du nicht?
Tja, ich weiß es nicht, wenn es so sein soll.
Okay. Ja, auf jeden Fall forscht Google fleißig an einer künstlichen Intelligenz, die ja eigenständig lernen kann anhand von Videomaterial, was sie sich dann anguckt im Prinzip. Und sie braucht dafür halt keine Beschreibung oder Begriffe, die man ihr dann antrainiert zu den Bildern, die sie sieht, sondern erkennt selber, was sie sieht und lernt somit immer mehr Dinge zu erkennen und wird das wahrscheinlich dann auch anderen Maschinen weitererzählen und anderen Programmen. Und dann haben wir den Salat. So wird es sein.
Ja, aber es war dennoch doch noch so, dass das Videomaterial schon vorbereitet war. Also es ist jetzt nicht so, dass man sie einfach auf die YouTube-Datenbank loslässt, die künstliche Intelligenz, sondern ich habe das doch schon noch so richtig verstanden. Es ging ja darum, um Katzengesichter lernen und so weiter, diese Geschichten, dass man halt nicht mehr 1000 einzelne Bilder hinsetzt, sondern Katzenvideos praktisch laufen lässt.
Genau. Klar, im Moment ist es natürlich noch so, dass dieses Material vorbereitet ist, aber man arbeitet natürlich darauf hin. Also das endgültige Ziel ist natürlich, dass im Prinzip die Software aus beliebigen Videos oder mit beliebigen Videos gefüttert werden kann und dann eigenständig daraus lernt. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, sind wir da nicht mehr so weit von entfernt. Du merkst, ich habe Respekt davon.
Ja, doch.
Naja, auf jeden Fall dennoch natürlich eine hochinteressante Sache. Und tja, neben der Angst ist natürlich auch das Interesse und ich bin schon gespannt, was daraus wird.
Ja.
Wie du schon sagst, wenn es so sein soll, dann soll es so sein.
Richtig. Da wir ja kein Nachgespräch mehr haben, würde ich das so sagen, dass ich das mal kurz zwischendurch einwerfe. Und zwar, um dir noch weiter Angst zu machen. Bei einem
Haben wir es jetzt offiziell abgeschafft?
Nein, offiziell nicht, aber wir wollten ja
das Nachgespräch.
Nein, aber nicht in der Art und Weise, dass wir nochmal die News aufbereiten.
Achso, ja, okay.
Deswegen kurz am Rande eine Randnotiz. Ich hatte bei einem anderen
Podcast. Ängstige mich ruhig noch mehr.
Ja, genau. Und zwar habe ich bei einem bekannten Podcast, den ich auch sehr häufig und gerne höre, die hatten mal scherzhaft dabei geschaut. Ich wusste es gar nicht. Also ich meine, so Google-Standortsuche und alles, was es so gibt und Standortverfolgung, das war mir schon alles klar. Aber es gibt eine sehr schöne Seite, die man ganz einfach eingeben kann. Ich weiß nicht, Hanni, ob du es schon mal gemacht hattest. Die nennt sich dann myactivity.google.com. Wenn man natürlich ein Google-Konto hat, das ist Voraussetzung. Und dort kriegt man einfach mal, kann man nachschauen, was Google so den Tag über von seinem Handy alles mitnotiert, bis hin zu Gesprächsfetzen, die man wieder abrufen kann, von Dingen, die man gar nicht wollte, also die man zumindest nicht bewusst zu Google sagen wollte, die aber als Gesprächsfetzen aufgezeichnet werden, okay. Weil das Handy gedacht hat, ich hätte Google Suche oder Google Go oder wie das, ich weiß gar nicht, wie das Aktivierungswort heißt, gesagt, weil auch nur wenn es denkt, es wäre ganz sicher ist.
Okay, Google,
genau. Und nur wenn es das Gefühl hat, dass man das gesagt haben könnte, fängt es schon mal sicherheitshalber an, aufzuzeichnen. Mhm. So, jetzt, lieber Hanni,
ich muss dich
gerade mal eine Sekunde allein lassen. Du musst mal gerade mit deinem schlechten Gefühl, dass du von Google Activity überprüft wirst, mal eine Sekunde gerade unseren lieben Zuhörer unterhalten. Ja, zack. Die Bohne, da bin ich schon wieder da.
Zack, die Bohne.
Da der Hanni heute nicht nur, Podcastler, sondern auch Krankenpfleger ist, musste ich leider kurz mal fluchtartig das Studio verlassen. Aber ich wollte dich ein bisschen alleine lassen mit den bösen Google-Gedanken, die man ja hat, was die alles von uns aufzeichnen. Also ich kann das nur jedem empfehlen, da mal nachzuschauen. activity.google.com, myactivity.google.com und bis hin zu Gesprächsfetzen, die Google aufzeichnet, ist da so ziemlich alles, was man getan hat, wo man bei Maps geschaut hat, was man gesucht hat, was man sich angeschaut hat, was man quergeschlossen hat. Also ist schon nicht schlecht. Aber, jetzt wollen wir auch so fair sein, man kann das tatsächlich auch ausschalten, dass man das nicht möchte. Okay.
Ja, das habe ich bestimmt gemacht.
Ja, so im Vorfeld wirst du ja nicht darauf hingewiesen. Du musst da schon aktiv hingehen. Okay. Also von daher, na gut, aber ich meine, unser ganzes Leben wird ja aufgezeichnet. Von daher, das ist eh um. Das wird alles in die intelligente, in die künstliche Intelligenz mit implementiert.
Tja, solange es nicht.
Und im Vorgespräch.
Solange es nicht vor Gericht gegen mich verwendet werden darf.
Und im Vorgespräch haben wir gesagt, wir warten ja eh nur die Zeit, dass wir dann in die virtuelle Welt transformiert werden, falls wir es nicht schon sind.
Ja, das stimmt, das stimmt. Da warten wir sehnlichst drauf.
Ja. Aber ein weiterer Schritt für die tolle virtuelle Welt oder für das tolle Erlebnis ist die nächste Info. Es gibt eine FCC-Zulassung.
Ja, genau. Und zwar für TP-Cast, das Wireless-Modul für HTC Vive, was ja schon einige Zeit jetzt, seit Anfang des Jahres auf dem Markt ist, bisher aber nur in China erhältlich. Und es hat jetzt eine Zulassung auch für Europa prinzipiell bekommen.
Wann es kommt?
Für Amerika, so.
Kanada. Amerika, ja, genau. Kanada, ja. Und wann es denn dann nach Europa kommt, wissen wir immer noch nicht, aber ein gutes Stück näher ist man natürlich jetzt damit gekommen. Ja. Ich finde das eigentlich ganz interessant, wobei während bei dem ganzen Artikel natürlich nichts mehr über die Latenz erwähnt wurde, aber die ersten Testberichte oder die Testberichte, die es da aus Fernost gibt, schienen ja immer doch recht positiv zu sein.
Ja, ja.
Haben wir jetzt auch eine Latenz? Kabellos ist man ja nun dennoch nicht ganz, weil diese ganze Chose mit dieser Wireless HDMI-Übertragung bedarf natürlich einiger einer geregelten Stromversorgung und auch das Betreiben des Headsets natürlich. Und das funktioniert halt über ein Akku-Pack, der dann doch wieder eine Größe hat, was man dann dem Träger doch nicht mehr auf den Kopf schnallen wollte, sondern dieses Ding steckt man dann, ich sag mal vorsichtig gesagt, in die Hosentasche oder hinten in die hintere Hosentasche.
Ja, aber das geht ja auch noch, ne?
Aber
von der Größe.
Ja, nein, ich will das nicht schlecht reden. Insbesondere, wenn man überlegt, wie schön das alles doch verarbeitet ist und es für etwas mehr als 200 Euro zu haben ist, wenn es denn dann funktioniert.
Ja, das ist doch mal ein Preis. Also
ich sehe jetzt noch nicht die Notwendigkeit, zumindest bei meinen VR-Erlebnissen, noch mehr durch die Welt spazieren zu gehen. Aber gerade bei der HTC sieht es ja so aus mit dem Tracking-System, dass es vielleicht doch die eine oder andere Anwendung oder Spiel gibt, wo das dann wirklich angenehm ist, dass man sich in seinem eigenen kleinen VR-Raum, den man sich geschaffen hat mit gepolsterten Wänden, dann frei bewegen kann.
Ja, ich denke, bei der HTC wird es wohl einige Apps mehr geben als bei der PlayStation VR, die das dann auch ausnutzen, das Tracking. Bei uns sind ja doch eher die Anwendungen darauf ausgelegt, dass man auf der Stelle steht oder am besten noch sitzt. Insofern stören dann auch die Kabel nicht. Aber klar.
Ja, obwohl tatsächlich hier und da stören sie.
Ja, wenn man sich einmal damit arrangiert hat, dann geht das schon. Und es wird auch an einer Oculus Rift Kompatibilität gearbeitet.
Ja, aber ich denke, ganz klar ist, wenn die nächsten Generationen dann der großen VR-Brillen kommen wird oder dann von mir aus auch AR-Brillen, es wird definitiv auf eine kabellose Variante dann hinauslaufen müssen. Ich denke nicht, dass man jetzt nochmal mit einem Gerät um die Ecke kommen kann, was dann hinten eine kabelgebundene Lösung hat.
Meinst du? Tja.
Ja, so eine kleine Brennstoffzelle am Kopf wollte ich schon immer mal haben.
Ja, ist die Frage, was einem wichtiger ist, ne? Kabellos oder vielleicht dann doch die bessere Grafik, die dann wieder mehr Daten übertragen muss und wahrscheinlich dann wieder die Latenz vergrößert. Man weiß es nicht.
Ja, das wird schon spannend.
Klar, für die aktuelle Generation wird das jetzt so entwickelt, aber für die nächste Generation müssen dann wahrscheinlich wieder mehr Daten tatsächlich übertragen werden. Und da müssen dann auch wieder schnellere Übertragungswege her. Oder wie auch immer man das nennen mag. Naja.
Definitiv. Wie würdest du denn deine letzte Info, bevor wir zur Kuriosität der Woche kommen, nennen?
Ja, Veranstaltungstipp.
Ja, Veranstaltungstipp. Umsonst?
Ein Veranstaltungstipp. Schnäppchen. Ja, es ist ein richtiges Schnäppchen, weil man kriegt hier natürlich etwas geboten, was man normalerweise bezahlen muss für viel Geld, wenn man denn dabei sein wollen würde. Und das kriegt man jetzt hier kostenlos nachgeliefert. Oder nicht nachgeliefert, live geliefert sogar.
Richtig, und dabei hauen die gewaltig auf die Kacke.
Auf die Kacke?
Wenn ich das mal so sagen darf, ja, mit ihren Sprüchen. Dass man tatsächlich das Erlebnis hat, dass man live dabei ist, das Feeling. Das man würde es so fühlen, als wenn man vor Ort wäre. Vielleicht sollten wir jetzt unsere Zuhörer nicht mehr länger auf die Folter spannen, sondern einfach mal sagen, worum es geht.
Ja, ist die Frage, ob unter unseren Zuschauern ein Coldplay-Fan dabei ist. Ich meine, ist natürlich...
So wie du.
Ist eine erfolgreiche Band... kann man nicht abstreiten und es ist eigentlich sehr wahrscheinlich, dass vielleicht unter unseren Zuhörern ein Coldplay-Fan dabei ist und deswegen müssen wir das erwähnen, denn am 17. August findet es statt.
Am 17. August.
Genau, da
sehr schön.
Darf man an einem Konzert der A Head Full of Dreams Tour teilnehmen, wenn man keine Karten gekriegt hat oder wenn man nicht in, wo findet das statt? Auf jeden Fall irgendwo in den USA.
Auf dem
Chicago Soldier Field, genau.
Ja, ich meine, da jetzt irgendwo gewesen. Ich meine, letztendlich kann man natürlich auch dieses Erlebnis wahrnehmen, wenn man auf dem Konzert ist.
Ja, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht.
Wenn die mobile Datenverbindung ausreicht, dann kann man sich natürlich auch auf das Konzert oder beim Konzert die Samsung Gear VR aufziehen. Und da sind wir auch dann schon beim größten Manko, wenn wir hier überhaupt über Manko sprechen möchten.
Dass es nur für die Gear VR verfügbar ist.
Ja.
Korrekt. Ja gut, aber wenn ich natürlich auf dem Konzert sein will, dann was bleibt mir anderes übrig als die GVR?
Ja, stattfinden wir das Ganze, wir hatten gerade gesagt am 17. August, allerdings ist es bei uns dann, wenn es live übertragen wird, schon der 18. August und zwar 2:30 Uhr morgens.
Das ist ein bisschen spät, ne?
Für alle, denen das tatsächlich zu spät sein sollte, die haben auch die Möglichkeit, für eine begrenzte Zeit noch einen Mitschnitt sich dann anzuschauen.
Das ist
funktionieren tut das Ganze über die Samsung Gear VR App, also über das ganz normale Portal, wenn man die Gear aufzieht. Dort wird man dann den passenden Link schon finden. Also ich bin mir ganz sicher, dass da genügend Werbung für betrieben wird, weil die ganze Sache auch nicht so günstig sein sollte.
Mhm.
Könnte mir vorstellen, dass da Samsung schon ein bisschen was hinlegt, wenn man überlegt, wie viele Schallplatten die so vertreiben, Coldplay oder verkauft haben und 5 Millionen, was haben sie geschrieben? Billboard-Score mit 5 Millionen verkauften Tickets. Die 5 erfolgreichste Live-Tour überhaupt.
Ja, ja, das ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich da mal reinschaue in die Aufzeichnung. Würde mich ja schon mal interessieren, auch was da so an Qualität oder wie die Qualität so ist. Aber da müsstest du dann natürlich das mal runterladen und mir mal deine GVR vorbeibringen. können wir das mal testen.
Ja, das ist eine sehr gute Idee, weil darauf wollte ich gerade hinaus, oder das hatte ich ja eben eingangs schon mal gesagt, dass sie so ein bisschen da auch den großen Hammer auspacken. Und zwar, sie benennen es, dabei soll laut Samsung ein authentisches Gefühl wie bei einem echten Live-Konzert vermittelt werden. Die Energie, Atmosphäre soll spürbar sein, versprechen die Verantwortlichen und wollen für eine authentische Immersion innerhalb der VR-Erfahrung sorgen.
Gut.
Also die vier Sätze, die wecken natürlich ja bei mir erstmal eine Menge Fragezeichen und nicht Erwartungen.
Ich bin gespannt, wie sie die tanzenden Menschen und mit singenden Menschen simulieren und die einen anrempeln und die den Schweißgeruch und die Hitze.
Moment, das ist ja ganz einfach.
Ja?
Hast du nicht das Coldplay, Google, wie hießen die Personen? gebucht. Ja. Unsere Google-Berater, die dann vorbeikommen und.
Nee, die gab es ja leider nur am 1. April zum Buchen. Das Angebot ist ja erloschen.
Ja, vielleicht werden wir ja nochmal aktiviert für Coldplay. Kommt so eine Gruppe von 20 Leuten in dein Wohnzimmer und bringt dir dann eine gewisse Atmosphäre, wenn du die Brille aufhast.
Tja.
Und wenn du dann die Brille ab, und wenn du dann die Brille abnimmst, ist deine Wohnung leer.
Ja, es ist etwas schade, was aus dieser wunderschönen Band geworden ist. Jetzt muss ich mal kurz den Olli Schulz machen hier. Die ersten beiden Alben, die waren ja schon sehr gute Alben, sehr gute zwei erste Alben, kann man nicht anders sagen. Und dann ging es leider mit dem dritten Album schon so leicht bergab. Und seitdem ist das ja wirklich nur noch eine reine Popband, die nichts mehr zu sagen hat. Das ist wirklich schade. Wenn sich die Qualität gehalten hätte, dann wäre ich durchaus hier begeisterter bei der Sache. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Vielleicht kann mir da ja einer folgen. Da ist Olli Schulz übrigens
leider
auch meiner Meinung.
Leider kann ich inhaltlich nichts zu sagen. Also ich kann leider inhaltlich dazu nichts sagen. Aber das muss ich jetzt an der Stelle auch nicht. Also mein kurios war die Meldung ja jetzt zum Ende schon noch ein bisschen. Aber du kannst da noch einen draufpacken.
Ja, wir können immer noch einen draufpacken, natürlich. Man braucht dann einfach nur einmal in der Woche nach Japan gucken, was da wieder los ist. Und dann kann man immer noch einen draufpacken. Die Japaner, die lassen sich immer wieder neue Sachen einfallen.
Ist das denn jetzt die Fortsetzung von unserer letzten Vorstellung? Praktisch so, ist das der Season Pass? Das Extended Package, das, nachdem man virtuell geheiratet hat?
Ach so, ja, genau. genau. Ja, nachdem man virtuell geheiratet hat, kriegt man jetzt auch virtuell Kinder. Zumindest in Japan. Ja, die Japaner, die haben irgendwie scheinbar ein kleines Nachwuchsproblem. Ich weiß nicht, ob die Bevölkerung, die schrumpft scheinbar. Und die müssen irgendwie was tun und haben sich gedacht, wir müssen irgendwie die jungen japanischen Paare, Familien, wie auch immer, dazu bewegen, dass sie sich fortpflanzen, dass sie Kinder kriegen. Und da hat man sich gedacht, wie machen wir das am besten? Am besten doch mit einem Baby-Simulator. Warum auch immer man das denkt, dass ein Baby-Simulator jemanden dazu bringt, ein echtes Baby zu bekommen.
Das kann ich dir schon sagen.
Kannst du mir sagen? Gut, da bin ich gespannt jetzt.
Ja, und zwar, ich habe doch so einige Babys in meinem näheren Umfeld in den letzten Monaten kennengelernt. Nein, durfte dabei sein, wie sie Einzug in die Familie erhielten. Und dieses kurze Gefühl, wenn du siehst, wenn irgendwelche möchte gern wäre nicht der richtige Ausdruck, zukünftigen Eltern ein Kind von jemand anders in den Arm nehmen und so weiter, was das für schnelle und anscheinend doch sehr instinktive Reaktionen auslöst, ist schon von außen als neutrale Person zu betrachten erschreckend. Und genau, ich glaube, diese Instinkte sollen mit dieser App angesprochen werden. Ob das nun funktioniert, mag ich nicht zu beurteilen, aber anscheinend ja schon ein bisschen. Also es geht ja dann um diese Kulleraugen, um das Gefühl, dieses kleine Wesen zu halten, es zu beschützen zu dürfen und zu können. Und wenn du siehst, wie dann aus den stahlharten Kerlen oder Machos dann die butterweichen Väter werden, das ist schon teilweise mal schön und wirklich schön mit anzusehen. Und ähnlich wird diese App wahrscheinlich auch funktionieren. So einfach diese Motivation, man geht nach Hause so, oh, hier den 65-Zoll-Fernseher fand ich schon geil, den will ich eigentlich kaufen. Und in dem Fall gehst du nach Hause, oh, das Baby war schon geil, wollen wir das jetzt machen? Ja, so traurig, ja, wie ich das jetzt gerade sage, meine ich das jetzt auch tatsächlich. Obwohl ja nun mal die Fortpflanzung zu unserem Bestand dazugehört. Ja. Aber wenn du manchmal siehst, wie tatsächlich junge Paare über dann tatsächlich das Babyglück entscheiden, ist das schon manchmal nicht mehr oder besser überdacht wie die Anschaffung eines Fernsehers.
Ja, aber das stimmt.
Aber so soll es ja auch sein. Also,
Also bei einem echten Baby kann ich das ja auch noch irgendwo nachvollziehen. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass hier so eine Simulation ähnliche Gefühle auslösen kann. Wobei das natürlich hier noch verstärkt wird, dadurch, dass man ja tatsächlich auch eine Puppe in der Hand hat. Eine lebensechte.
Ja, im Prinzip sind es ja zwei Hänge. Zu der Puppe möchte ich jetzt gleich kurz kommen oder dich dazu befragen, falls du die Antwort weißt. Das andere ist noch, dass ihr auch das Gesicht des werdenden Vaters, des vielleicht werdenden Vaters und der werdenden Mutter scannen und dann eine Morphose machen daraus und dann kindliche Gesichtszüge, also praktisch das Gesicht dann verjüngen und es praktisch auf die virtuelle, ja, auf den virtuellen, ich nenne es jetzt einfach Ballon, auf den virtuellen Gesichtsballon pappen. Also besser sieht es nun mal nicht aus, Entschuldigung.
Nee, das stimmt, das ist ganz furchtbar.
Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man seine eigenen Gesichtszüge dann vielleicht doch daraus erkennt. Die großen Kulleraugen helfen auf alle Fälle. Und jetzt komme ich aber zu der Puppe, die du gerade sparst. Man erlebt ja dann, dass man das Kind halten soll, füttern soll und so weiter. Ich hatte ein bisschen aufs Windelwechsel noch gewartet, aber da trauen sie sich anscheinend nicht ran.
Das ist dann eher
und man hält dann die echte Puppe. Heißt das denn dann, das Baby wird getrackt, die Puppe?
Tja, das ist eine gute Frage, ne?
Das wird hier nicht beschrieben, oder ist das alles nur so ein mehr Schein als Sein?
Tja.
Gute Weil auch Frage, das erkennst du in den Videos auch nicht. Mhm. Also meiner Meinung nach musst du, glaube ich, das Baby dann mehr so bewegen, was das Video mit dir macht, als dass das Video, Video spricht ja schon für sich selbst, als das, was das Bild das tut, was du mit der Puppe machst.
Ja. Tja.
Ja, aber gut, wenn du schon virtuell heiratest und damit zufrieden bist, dann muss das schon das Höchste der Gefühle sein.
Tja.
Was sagt wohl die KI dazu?
Genau. Wenn dann das Baby auch noch lernt demnächst von dem, was du machst und sich dann so verhält. Aber dann braucht man ja wiederum auch keine echten Kinder mehr, ne? Dann konnte man einfach ein virtuelles Kind aufziehen. So Tamagotchi-mäßig.
Einmal ja, am Tag setzt man sich die Brille auf. Um einen kümmern.
Das stimmt natürlich. Aber was hier auch wieder auffällt auf diesem Bild da oben, warum, das hatten wir letztens schon mal privat besprochen, warum hat diese Kapuze wieder Ohren? Wieso müssen Mützen und Kapuzen von Kindern heutzutage alle Ohren haben? Früher hatten wir Bommel. Heute haben die alle Ohren. Weißt du auch nicht, ne?
Ja.
Oder irgendwelche
Drachenschwanz.
Zacken. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn es ein Drache ist, ja, dann hat es Zacken oben auf dem Kopf. Ja. Warum macht man sein Kind zu einem Tier?
So, bevor wir aber zu einem Fashion-Podcast verenden, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zu den kommenden Spielen überleiten.
Ich will auch so eins. Okay, guck mal, bei mir hat schon das Bild ausgereicht.
Ja, davon spreche ich, ja.
Ja, okay. Das waren die Infos.
Tja, was haben wir denn für schöne Spiele, die demnächst kommen?
Tja, man weiß das nicht so genau, ob denn was kommt. Ich hoffe ja, dass es kommt, dass es tatsächlich morgen kommt. Am 15.8. Paranormal Activity. Das soll ja... Horror. Soll ja so ziemlich die schlimmste, horrormäßigste Erfahrung sein, die man jemals erlebt hat, wenn man dem, was bisher bekannt ist, Glauben schenken darf und allen Testern, die es bisher testen durften und den Videos nach und so. Da verspreche ich mir sehr viel von. Gleichzeitig habe ich aber natürlich auch extremen Respekt davor, das auszuprobieren. Aber wenn es denn wirklich kommt... Ich wollte sagen,
bist du dem denn gewachsen?
Wenn es denn wirklich kommt, dann wäre ich durchaus bereit, mich zu opfern.
Und dürfte ich da von dir ein Vollkörper-Let's Play machen?
Müsste man schon fast machen, ja. Stimmt. Und aber wobei, das müsste ich dann schon selber machen, weil wir haben ja festgestellt, dass der Horror nur richtig funktioniert, wenn man wirklich alleine ist dabei. Wenn einer im Raum ist, dann wird das Ganze schon wieder, dann ist, wird man so ein bisschen rausgerissen aus dieser Immersion. Das habe ich zumindest bei Resident Evil festgestellt und auch bei Rush of Blood, was alleine wirklich für mich auch schon der Horror war. Und sobald einer daneben stand...
Das kann ich nicht nachvollziehen.
War es schon wieder lächerlich. Was kannst du nicht nachvollziehen, dass es der Horror war?
Ja, Rush of Blood, das ist irgendwie, hat mich das nicht so... Ich fand's gut, aber es hat mich nicht irgendwie horrormäßig gefasst.
Ja, okay. Weil du es nicht alleine gespielt hast. Das ist der Grund.
Das kann natürlich sein, aber die Resident Evil-Erfahrung steht mir ja Gott sei Dank noch bevor.
Genau, der Running Gag. Ich bin gespannt, ob zum Jahrestag vom Release von Resident Evil machen wir nochmal eine Sondersendung zum ersten Geburtstag, ob du es bis dahin geschafft hast.
Würdest du denn sagen, oder ist Paranormal Activity, lehnt sich das irgendwo an die Filme an?
Boah, tja, ich denke mal, dass das schon was Eigenständiges ist.
Die fand also von ich schon
der,
heftig.
Von der Story was Eigenständiges. Ja, die waren auch wirklich heftig. Ich weiß gar nicht, da gibt es ja mittlerweile auch so viele Teile. Ich glaube, ich habe die ersten drei gesehen, die auch irgendwie noch zusammengehörten. Mhm. Aber danach war es, glaube ich, dann auch immer wieder, waren es immer irgendwie eigenständige Geschichten, die nichts mehr mit der ursprünglichen zu tun hatten. Und ich denke mal, das wird in dem Film auch so, in dem Spiel auch so sein. Ich glaube nicht, dass sich das an irgendeinem Film anlehnt. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Hm. Das ist, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das schön horrormäßig wird.
Ja, definitiv. Allein der Titelname reicht aus. Okay. Ja. Weckt bei mir Gänsehaut.
Tja. Wir schauen mal. Ja, ich hoffe, es kommt. Ich hoffe, es kommt. Und
war das ein Fullpreistitel oder wie wird das veröffentlicht? Nur online oder gibt es das auch als Retail, als CD-Cover-Version?
Nee, nur online. Das ist. Nur online. Ich denke, ich vermute mal, dass es jetzt auch keine furchtbar lange Erfahrung sein wird. Aber dafür umso heftiger. Tjo.
Ja, ja, dann haben wir das Spiel, was wir heute vorstellen möchten. Oder hast du noch ein neues?
Ja, wir haben glaube ich noch, wenn es denn jetzt endlich erscheint, haben wir noch Syndrome. Ist ja auch ein Horrorspiel, was am 18.8. erscheinen soll, was ja auch schon zweimal verschoben wurde. Ich weiß nicht, ob es jetzt denn endlich kommt. Tja, das wäre zumindest ein Titel, der... Denn es auch auf Disc gibt, genau.
Ja.
Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Release noch steht. Ansonsten steht da nichts auf meiner Liste. Aber es kommen ja auch immer mal wieder Dinge, die nicht angekündigt wurden. Schauen wir einfach mal. Ja, diese Woche. Diese Woche haben wir getestet ein Spiel, was jetzt auch schon 2 Wochen im Store war, ne? Oder 3.
25.07. glaube ich, veröffentlicht.
Ja, genau. Tiny Tracks.
Es ist korrekt. Ich habe doch noch eine kleine Latenz.
Doch noch,
es ist ja ein gut. Slot-Car Racer. Und interessanterweise musstest du ja oder hast du ja gesagt, dass es nicht so viel mit Slotcar zu tun hat, also mit der, sagen wir mal, traditionellen Carrera-Bahn. Und ich, nachdem ich es jetzt dann noch eine Stunde gespielt habe, doch positiv davon ein bisschen überrascht bin.
Okay. Ja, also ich kann sagen, das Spiel selber, es hat durchaus Spaß gemacht, aber ich hätte mir natürlich trotzdem eher eine Simulation gewünscht.
Ja, das ist schon richtig.
Oder zumindest ein Modus, ein Simulationsmodus, bei dem man diverse Dinge ausschalten kann und wo diverse Dinge passieren, die vielleicht im echten Leben passieren und halt in der virtuellen Realität jetzt hier so keine Auswirkungen auf irgendwas haben.
Anni spricht ja jetzt gerade darauf an, vielleicht kurz zur Erklärung. Also man ist halt ein Slotcar, also man kann sich sein Auto aussuchen, sind dann Fantasieautos, irgendwie so ein richtig
hässlicher
Dodge oder du sagst ja hässlich, oder ein Truck oder ein Buggy oder sowas, alles so ein bisschen auf klein gemacht, so ein bisschen wie die kleinen, wie heißen diese Maschinen, Monster Machines, nein, diese kleinen
Micro Machines,
miteinander fahren lassen gehabt. Ja, genau. Und ja, wenn man dann auf der Strecke ist, kann einem eigentlich nicht viel passieren. Das ist das, was Hanni gerade meinte. Er fände es halt auch schön, wenn man mal zu schnell fährt, dass man aus der Kurve fliegt. Das kann nicht passieren. Ganz im Gegenteil. Ziel des Spiels ist es natürlich, Gas zu geben. Das kann man mit den Schultertasten machen, mit dem R2-Button. Und Gott sei Dank brauchen wir hier nicht den Aim-Controller, weil dann würden wir ja den nicht finden.
Aber der R2-Button ist ja Seite. Die Trigger-Taste. Der R1-Button wäre ja die Schultertaste.
Ist ja auch egal. Oh ja, ja, jetzt habe ich direkt einen wiedergekriegt. Ja, danke. Nein, hast recht, selbstverständlich.
Das ist der an dem Aim-Controller zweimal vorhanden ist.
Ja, genau, richtig. Und die Krux bei der Sache ist, man muss hier tatsächlich noch lenken. Also lenken nicht in dem Sinne, dass man jetzt wirklich links oder rechts lenkt, sondern dass man den Driftwinkel mit dem Analogstick, mit dem linken Analogstick bestimmen kann. Und je nach Schärfe der Kurve und Länge der Kurve ist es wichtig, praktisch den richtigen Drift einzuhalten, weil wenn man sich dann in einem gewissen Driftwinkel befindet, lädt sich die Boost-Taste auf, die man dann wieder mit der X-Taste aktivieren kann und so dann natürlich auch wirklich eine Chance hat, weit vorne mitzufahren. Es gibt dann noch die Möglichkeit, weil wie bei einer üblichen Carrera-Bahn hat man 2 Spuren, die Seiten zu wechseln. Und hier kommen wir auch zu einem relativ großen Manko, wie ich es finde. Also das Spiel ist sicherlich nicht besonders schwierig, hat aber auch ein paar Tücken und man muss es einfach mal ein paar Minuten spielen und dann klappt es aber. Was ich aber schade finde, die Schwierigkeit erhöhen würde oder zumindest im Verlauf dieses Cups, man spielt da so verschiedene Rennszenarien, ist dann praktisch immer eine Tour aus, ich glaube, 4 Rennen oder sowas um den Dreh rum, bis man dann wieder den nächsten Level freischaltet. Und was halt nicht geht ist, oder was halt geht und nicht gehen sollte, ist, dass man, wenn man auf der gleichen Spur ist wie ein Gegner, dass man praktisch durch ihn durchfahren kann. Also das Seitenwechseln, das Spurwechseln macht eigentlich nur Sinn, um die kürzeste Verbindung, also die kürzeste Kurvenfahrt oder die Innenkurve zu nehmen, um besser driften zu können, was natürlich auch sinnvoll ist. Aber dennoch fände ich es noch besser, wenn man nun mal auch um diese 3 anderen Gegner, die um einen rumfahren, auch ausweichen müsste, um easy zu überholen und nicht einfach, wenn man mal wieder Boost hat, mitten durchfahren kann. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, würde das Spiel natürlich deutlich erschweren.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn man tatsächlich auch noch darauf achten müsste, dass man den Gegnern ausweicht, dann würden sich wahrscheinlich immer alle irgendwie knubbeln und dann wird es wahrscheinlich gar nicht richtig weitergehen, weil man ständig mit irgendeinem kollidiert, weil Es sei denn, man gewinnt einen entsprechenden Abstand. Und ich glaube, die KI der Gegner ist jetzt auch nicht unbedingt relativ intelligent,
ja, die,
weil wenn überhaupt KI eine vorhanden ist.
Lädt sich ein bisschen daran, also sie ist nicht auf Google-Standard, aber
ich denke nicht, dass überhaupt eine KI vorhanden ist in dem Fall.
Wenn man schlecht fährt, dann fahren die auch schlecht und wenn man besser fährt, werden die auch schneller. Also das ist ja typisch bei solchen Arcade, wie nennt sich das, Drop-View-Racern. Und das ist ein tolles Wort.
Ja, hast du gerade erfunden, glaube ich. Ich weiß auch nicht genau, was es für ein Genre ist, aber es
klingt gut. Ja, die anderen Podcasts werfen mit so viel Genres um sich, dann darf ich das auch jetzt mal hier an der Stelle tun. Drop-View-Racer. So, fertig. Neues Genre geschaffen. Jedenfalls geht's darum, ja, aber stell mal vor, du spielst das Spiel wirklich mehrere Stunden und es ist nicht nur so eine kurze VR-Erfahrung, dann willst du ein bisschen mehr Herausforderung. Es müsste ja einfach nur durch die Schwierigkeitsstufe einstellbar sein. Bis Mittel kannst du mitten durchfahren und ab Heavy und Super Heavy oder so musst du halt ausweichen.
Ja, richtig, natürlich. Aber das wäre wahrscheinlich dann auch wieder mehr Programmieraufwand gewesen, weil dann hätte man eine KI gebraucht, dass die Gegner dann auch intelligent ausweichen und nicht dumm einfach ineinander fahren. Genauso, wenn es eine Option gäbe, bei der man aus der Kurve fliegt, dann bräuchte man auch wieder eine realistische Physik, die das Auto aus der Kurve fliegen lässt oder aus der Spur. Und ich denke mal, das war einfach nicht drin bei der Entwicklung. Deswegen hat man sich auf diese einfachen Dinge beschränkt.
Die gewisse Physik ist natürlich beim Driften schon dabei, aber ich spreche halt auf ein Feature an, das wir jetzt noch nicht ausprobiert haben, was ich aber gerne ausprobieren möchte, weil ich glaube, es richtig Spaß machen könnte. Das ist der Multiplayer. Du sprachst ja davon, dass man einen Raum schaffen kann, wo man dann mit Freunden spielen kann. Und gerade dann ist ja dann theoretisch das Überholen und Ausweichen und so vielleicht nicht schlecht. Und wenn man dann, aber jetzt spinnen wir ein bisschen weit noch ein paar, wie nennen sich die Dinger, wenn man solche Hindernisse beziehungsweise irgendwelche Dinge ablegen kann oder schießen kann. Aber dann sind wir ja wieder beim Arcade Fun Racer, dann sind wir sehr weit weg.
Ja, nein, dann können wir auch Mario Kart spielen.
Ja, genau, richtig. Aber ich würde schon gerne das mal noch online spielen. Wenn das jetzt tatsächlich mal in den nächsten Wochen vielleicht, also wir haben, ich glaube, 14,99 € bezahlt, ist das richtig? Wenn mich nicht alles irrt. Und wenn das jetzt tatsächlich ein bisschen günstiger werden sollte, würde ich dich und auch noch einen anderen Bekannten mal dazu überreden, dieses Geld dafür zu investieren, dass wir dann doch mal vielleicht so das ein oder andere Stündchen gegeneinander spielen können. Weil das könnte, glaube ich, richtig Spaß machen, weil man wird immer besser. Bei diesen langen Kurven, es gibt ja ganz skurrile Parcours und das ist ja das Schöne, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir reden jetzt hier über einen Slotcar-Racer. Am Anfang ist das eine ganz normale Strecke. Nachher fährt man an der Decke. Das klingt zwar erstmal Banane, aber es macht Spaß. Du hast Ziehharmonikas oder Korkenzieherkurven, die fünfmal um die Kurve rumgehen. Du fährst unter Wasser, du fährst im Schnee, du fährst auf der Lava. Und wirklich ganz skurrile Geschichten. Und jedes Mal so aufgebaut, als wenn so ein Carrera-Bahntisch vor dir wäre. Dass du so von der linken Schulter bis zur rechten Schulter gucken kannst. Manchmal vor deine Füße, manchmal unter die Decke. Also es hat mir richtig Spaß gemacht, einfach die unterschiedlichen Strecken sich anzuschauen.
Ja, die sind auch sehr schön gestaltet. Kann man ja nicht meckern, ne? Und diese Sitzposition kann man ja tatsächlich auch anpassen. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast.
Ach.
Du kannst ja auch die Sitzhöhe verstellen und die Entfernung zur Bahn und weiter nach links oder nach rechts setzen. Also
Ich war ganz zufrieden mit der Stellung, wie es war.
Ja. Auf jeden Fall, auch wenn es in meinen Augen keine Simulation ist, keine Slotcar-Simulation, was es ja auch nicht sein will, macht es auch mir durchaus Spaß und ich habe auch festgestellt, dass ich dann doch besser wurde nachher und es hat dann auch Spaß gemacht. Durchaus. Jo.
Ja, also ich denke, das Spiel hält tatsächlich Potenzial auch zum Battlen, wenn man online spielt. Und dadurch hat es dann auch eine gewisse Langzeitmotivation.
Ja, wenn man darauf steht, ständig von dir fertig gemacht zu werden, dann ja.
Das schauen wir dann mal.
Ich bin gespannt, ja. Ja.
Dann tun wir noch den frisch gewordenen Papa dazu holen, der vorher wahrscheinlich die japanische Babysimulation ausprobiert hat.
Ja, der braucht das ja nicht mehr.
Berichten wir mal in der übernächsten Woche von dem Multiplayer. Ja. Nächste Woche gibt es ja definitiv ja Paranormal Activity.
Definitiv weiß ich nicht, ne? Falls wir Glück haben sollten.
Ja, sag ich.
Definitiv, falls wir Glück haben sollten. Ja, das ist eine gute Ansage. Ja. Wir haben schon spät.
Ja, auch mit Unterbrechung ist die Zeit schon wieder um. Ich wollte gerade sagen, wir haben spät. Wir haben die Stunde, glaube ich, jetzt überschritten, weil so lange war ich definitiv nicht weg.
Wir waren
wir sind
mit der Aufnahme sehr spät diese Woche dran und wir müssen das Ganze jetzt noch online stellen. Wir haben schon fast Dienstag und wir wollen unsere Fans ja nicht vergrauen.
Coldplay rückt näher.
Genau.
Ja. Und die zahlreichen Kommentars, die zurzeit
über uns. Über uns. Die Kritiker, überschlagen sich mit Lobeshymnen.
Vielen Dank dafür.
Ja, genau, vielen Dank.
Ja, in dem Zuge vielleicht kurze Werbung von dir.
Kurze Werbung. Ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir eine Internetseite haben, auf der es viele schöne Folgen gibt, unter www.vrpodcast.de, und dass wir auch einen anderen Podcast noch haben, den Podspot.
Ja, der wird sich ja wieder etwas verändern.
Ja, den wird es nur noch bis Ende des Jahres geben, können wir schon mal verraten. Und in dieser Form, wie er jetzt existiert. Und also wer da nochmal reinhören möchte, der klickt einfach dann sich auf diese Seite ein. Da gibt es auch einen Link auf vrpodcast.de, ansonsten www.pod-pod.de. Und natürlich unser YouTube-Kanal. Ich werde es jetzt nicht ganz schaffen. Ich habe zwar schon ein Let's Play aufgenommen von diesem schönen Spiel, sogar schon zwei, aber ich werde es nicht schaffen, die online zu stellen, gleichzeitig mit der Veröffentlichung. Und das wird wahrscheinlich auch noch bis Mittwoch dauern. Insofern, wer darauf hofft, muss sich bis Mittwoch gedulden.
Apropos Mittwoch.
Apropos Mittwoch, das ist ja...
Nächste Woche Mittwoch.
Ja.
Kann man ja auch nochmal kurz Werbung für machen. Wer da zwei Gestalten in grauen, anthrazitfarbenen Händen rumlaufen sieht, bitte nicht ansprechen.
Könnten wir sein? Nicht ansprechen, genau. Könnte gefährlich werden.
Wir reden natürlich von der Gamescom.
Genau. Stimmt, das ist ja schon übernächste Woche. Nee, nächste Woche. Ha.
Nächste Woche Mittwoch sind wir am Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch sind wir am Mittwoch. Oha, genau. Das ist echt spät. Sind wir auf der Gamescom und tigern einfach mal so von Stand zu Stand. Nehmen wir eigentlich diesmal so Sitze mit, dass wir uns da dann in die Schlangen setzen, oder?
Nee, ich glaube nicht. Wir setzen uns einfach auf den Boden. Ja. Das stimmt, ja. Da werden wir natürlich eine Gamescom-Folge irgendwie zusammenbasteln. Wir werden natürlich wieder aus dem Auto
auf alle Fälle wieder
von unseren gemischten Gefühlen berichten und eventuell haben wir ja wieder einen Interviewpartner auf der Gamescom.
Und die Spoiler schon.
Ja. Ja. Zumindest eine Strecke.
Ja, die entscheidende.
Die entscheidende, okay. Naja. Ja, ich freue mich.
Ja, ich würde sagen, Zeit ist um, oder? Das war das Nachgespräch im Vorgespräch.
Ja, ich denke auch. Ja, es ist wirklich spät. Wir müssen das jetzt noch schneiden und veröffentlichen und ins Bett gehen. Und morgen wird ja auch wieder ein harter Tag, habe ich gehört. Das Wetter soll nicht so gut werden.
Oh ja, morgen. Ja, das wird spannend.
Okay, wir verabschieden uns.
Okay, ja. Dann alle lieben Hörer, gute Nacht. In diesem Sinne mal gute Nacht.
Schlaf und, gut.
Eine angenehme Woche.
Korrekt, auch von mir. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss.